Deutschlandfunk Nova.
Ich habe die Tage ein Meme aus New York von so einer New Yorker Meme-Seite gesehen. Da war ein Flugzeug drauf, das von den USA nach Europa fliegt und dann kommt die Durchsage: Liebe Passagiere, wir brauchen ab jetzt eine Stunde länger, weil Europa weiter nach rechts gerutscht ist. Da lacht schon die Lynn Selle, die ihr da hört, Präsidentin der Europäischen Bewegung Deutschland. Wir haben am Freitag schon miteinander gesprochen, Lynn. Und wir wollen über diesen Rechtsruck bei der Europawahl reden. Jetzt so nach einer guten Woche einmal Bilanz ziehen. Tatsächlich haben Linke und Grüne verloren, Rechtspopulisten und Rechtsextreme dazu gewonnen. Aber du lachst schon und du sagst auch ein bisschen, du bist genervt von diesem, naja, das war der große Rechtsruck.
Ja, genau, Marcel, weil man muss es natürlich, also man kann es nicht wegdiskutieren, wenn wir auf das Europäische Parlament als Ganzes schauen, sieht man schon, dass gerade die Parteien am rechten Rand stärker geworden sind. Mhm. Gleichzeitig darf man darüber aber auch nicht vergessen, dass wir eine ganz klare demokratische, proeuropäische Mehrheit in der Mitte des Europäischen Parlaments haben. Und dass die Frage ist, wie viel Einfluss haben am Ende die Rechtsextremen, die Antieuropäer? Und mein Tipp ist, die werden gar nicht so viel Einfluss haben.
Weil die so aufgesplittert sind?
Zum einen, weil sie so aufgesplittert sind und weil die Mehrheiten im Europäischen Parlament einfach in der Mitte liegen. Also man hat das ja auch jetzt schon direkt im Nachgang der Wahlen mitbekommen. Die Diskussion, wird jetzt die EVP mit dem EKR, also sozusagen den Skeptikern und Populisten zusammenarbeiten. Mhm. Und da sind die Zeichen auch schon relativ deutlich, dass man sagt, naja, eigentlich will auch die EVP eher ein Bündnis der Mitte. Und dann ist es letztlich so, dass die gar nicht sozusagen Mehrheitsbeschaffer sein werden.
Aber genau, wenn wir im Detail dann auf die Länder gucken, eben zum Beispiel Deutschland, die AfD hat hier ordentlich dazu gewonnen, in Frankreich das Rassemblement National. Es ging in anderen Ländern wie Ungarn, Polen, Finnland zum Beispiel auch in eine andere Richtung. Was können wir da beobachten?
In Westeuropa haben wir gesehen, was du gerade gesagt hast. Frankreich stärkste Kraft, Österreich stärkste Kraft, Deutschland zweitstärkste Kraft. Für mich persönlich auch immer noch erschreckend, obwohl man es ja hat kommen sehen. Mhm. Aber genau, wenn wir dann sozusagen nach Norden schauen, da ist in Skandinavien, also Finnland, Schweden, Dänemark, da haben die Rechtspopulisten sogar verloren. In Finnland ziehen sie nicht mal mehr ins Europäische Parlament ein. Die haben hier Wahlergebnis halbiert. In Polen ist es erstmal seit 2015, dass die PiS, also die Rechtsnationalisten, nicht mehr stärkste Kraft sind, sondern die Partei von Donald Tusk. Und auch in Ungarn ist die Fidesz hat keine absolute Mehrheit mehr und die Oppositionspartei hat aus dem Stand 30% bekommen. Also da ist das Bild differenzierter und da haben die Rechtspopulisten und teils Extremisten wirklich verloren.
Woher kommt dieser Umschwung?
Ja, man muss schon sagen, dass anders als jetzt in Teilen Westeuropas, wenn ich jetzt gerade nach Skandinavien schaue, da sind diese Kräfte schon sehr lange an der Tagesordnung, sind zum Teil auch in Regierungen eingebunden. Insofern sind das auch zum Teil auch nationale Gründe, was ja letztlich bedauerlicherweise insgesamt diese Europawahl auszeichnet, dass wir leider 27 nationale Wahlkämpfe hatten und sehr wenig Europawahlkampf. Genau, und da ist es letztlich auch so ein bisschen so ein Entzauberungsprozess, dass letztlich auch diese Parteien nicht das liefern, was sie immer versprechen.
Du hast auch schon gesagt, so die sehr Rechten sind eben aber auch sehr aufgesplittert in dem Europaparlament. Aber wenn wir dann doch draufschauen, dann sehen wir so rechts der EVP, also am rechten Rand im Europaparlament, ist es trotzdem stärker geworden.
Absolut, absolut. Also die EKR, also die ich eben schon genannt hatte, die sozusagen nicht ganz rechts außen, sondern so rechts außen nur ist, die werden wahrscheinlich auch die drittstärkste Kraft im Europäischen Parlament nach EVP, also den Christdemokraten und den Sozialdemokraten. Mhm. Und dann gibt es letztlich noch die Idee, also die wirklich Rechtsextremen, wo ja bislang auch die AfD Mitglied war, wo noch nicht so ganz klar ist, die werden wahrscheinlich eher ihre Größe halten. Und dann gibt es noch eine Reihe von Parteien, unter anderem die AfD, die momentan noch nirgendwo sind und wo ja die Frage ist, gründen die noch eine eigene Fraktion? Klammer auf, glaube ich, ist eher unrealistisch.
Wie würdest du es einschätzen für die nächsten 5 Jahre, wo wir jetzt dieses Europaparlament haben? Wo wird sich Europa dahin bewegen?
Wir sehen schon, und das finde ich sehr positiv erstmal, eine gewisse Politisierung. Also die EVP ist ganz klar stärkste Kraft. Gegen die EVP kann nicht regiert werden. Sie haben auch nochmal Stimmen gewonnen jetzt in der Europawahl. Und die EVP wird natürlich ein Interesse daran haben, ihre Themen zu setzen.
Was ist da so dabei?
Genau, das wird sicherlich sein, nicht die Abwicklung des Green Deal, aber dass man vielleicht da andere Akzente setzt jetzt in der Umsetzung. Das wird sicherlich auch das Thema Migration sein, dass man da auch in der Umsetzung nochmal schaut, wie man sozusagen stärker, weiß nicht, Frontex stärken oder Migrationsabkommen, also sowas in der Art. Es wird aber keine komplette Neuorientierung geben, weil die EVP ist angewiesen auf die Sozialdemokraten, auf die Liberalen, ein Stück weit auch auf die Grünen. So dass man da jetzt schauen wird, kann man eine gemeinsame Koalition schaffen? Wird es vielleicht auch eine formalisiertere, eine Art Koalitionsvertrag geben? Und das kann letztlich auch das Parlament als Ganzes stärken und auch die Politisierung des Parlaments als Ganzes, weil man dann nach 5 Jahren schauen kann, naja, EVP, was habt ihr geliefert, was habt ihr umgesetzt? Und das ist dann auch die Basis für den Wahlkampf. Und das finde ich jetzt erstmal aus sozusagen parlamentarischer Sicht, aus Expertensicht sehr gut, dass man da sozusagen vielleicht auch stärker politischer wird als EP.
Okay, es gab also keinen europaweiten Rechtsruck, sondern eher die Stärkung der Mitte und mehr Politisierung im Europaparlament. Aber gerade wenn wir dann auf die Europawahl hier in Deutschland schauen, dann sehen wir doch, dass gerade bei jungen Wählerinnen und Wählern die AfD krass gewonnen hat.
In der Tat, deutlich mehr junge Menschen haben die AfD gewählt als noch 2019 oder auch bei der letzten Bundestagswahl. Aber es ist nicht so, dass dieser Rechtsruck die Gesamtbevölkerung überflügelt. Also es haben noch immer noch weniger Menschen AfD gewählt, weniger junge Menschen AfD gewählt als Erwachsene. Und das kommt mir in der Debatte ehrlich gesagt ein bisschen zu kurz, weil junge Menschen natürlich vor allem Kleinstparteien gewählt haben, zu einer sehr großen Zahl. Aber ich glaube, dass auch daran liegt, dass sie sich nicht mehr repräsentiert fühlen. Also wir sehen, das ist ja die Generation Corona. Das ist die Generation, die sozusagen, glaube ich, in vielerlei Hinsicht Themen hat, die einfach gerade nicht von den großen Parteien aufgegriffen werden und die dann eher kleine Parteien wie etwa Volt wählen mit irgendwie 9%. So, und darum finde ich es ein bisschen schwierig in der Debatte, dass man nur von diesem Rechtsruck spricht, weil es letztlich überhaupt nicht das widerspiegelt, was das Wahlergebnis bei jungen Menschen war.
Erleben wir vielleicht auch genau diese Ernüchterung bei den Grünen, die natürlich sehr stark verloren haben, auch gerade deswegen, weil wir das immer mit 2019 vergleichen, wo die Grünen einfach ihr Hoch hatten mit Fridays for Future und Co.
Ja, total. Die Themen bei der Europawahl 2019 waren fundamental andere, als es jetzt bei der Wahl war. Da haben ja im Grunde alle, vor allem junge Menschen, aber im Grunde quer durch die Bank, alle gesagt, bitte tut was gegen den Klimawandel. Und die Debatte ist einfach, ob man das jetzt toll findet oder nicht, einfach eine komplett andere gewesen bei der jetzigen Wahl. Und dass sich das auch im Wahlergebnis junger Menschen widerspiegelt, ja, muss man anerkennen. Und ich glaube, muss man auch noch mal tiefer reingehen. Ich glaube nicht, dass der Grund ist, weil junge Menschen sich nicht mehr vom Klimawandel betroffen sehen. Aber ich glaube, es gibt so viele Themen, die junge Menschen bedrücken. Wohnungsnot, Bezahlbarkeit von sozusagen öffentlichen Dienstleistungen, Lebensmitteln, you name it. Dass es da letztlich auch einfach eine Verschiebung in den Prioritäten gegeben hat. Und da muss man schon schauen, und das geht dann auch an die Bundesregierung insbesondere, ob man letztlich die Interessen junger Menschen angemessen in der Politik widerspiegelt.
Wenn wir jetzt dann gerade auf die Bundespolitik schauen und Landtagswahlen, die auch noch dieses Jahr kommen. Jetzt wurden bei der Europawahl eben viele Kleinstparteien auch wirklich in einem sehr großen Prozentsatz von jungen Menschen gewählt. Meine These wäre jetzt, bei so einer Landtagswahl oder Bundestagswahl passiert das gar nicht so sehr, weil einfach die Hürde durch die 5%-Grenze natürlich ganz anders sitzt, dass diese Parteien irgendwie überhaupt mitmachen können.
In der Tat, das ist sicherlich auch, das ist ein Thema, da sind die Europawahlen ja nochmal strukturell anders,
ja.
Auch dahingehend strukturell anders, dass sozusagen ja meistens, also das Wahlrecht ja meistens dann erst auch ab 18 ist, also dass da auch die Grundgesamtheit junger Menschen nochmal eine andere ist, da kann man gespannt sein, wie sich dann letztlich die Wahlergebnisse im Herbst in den Landtagswahlen dann unter der jungen Wählerschaft ausprägen.
Aber kann man davon ausgehen, dass die AfD auch bei den Jungen dann da gewinnt?
ob man es schön findet oder nicht, aber die AfD, und das trifft ja noch viel mehr auf die ostdeutschen Länder zu als den Rest der Republik, ist natürlich mittlerweile in der Gesellschaft angekommen. Und dass sich das dann auch bei jungen Menschen genauso wie bei älteren Menschen widerspiegelt, ich glaube, das ist derzeit so, muss natürlich ein Weckruf für alle Demokratinnen und Demokraten sein.
Sagt die Präsidentin der Europäischen Bewegung Deutschland, Lynn Senne, gut eine Woche nach der Europawahl. In ihrem überparteilichen Verein haben sich über 230 Interessensgruppen aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft zusammengetan, um pro-europäische Interessen zu verfolgen.
Deutschlandfunk Nova.